Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Sieh eine Welt in einem Körnchen Sand und sieh den Himmel in der wilden Blume. Greif das Unendliche mit deiner Hand. Willkommen zum Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Festtag dieses Weihnachtsfestes, das Unendliche greifbar nahe in diesem Kind, in der Botschaft, die wir haben, in all den Dingen, die uns berühren in diesen Tagen, auch in den zerbrechlichen Dingen. So feiern wir und singen, kommt und lasst uns Christum ehren. Wir beten und stimmen ein mit Worten aus dem Kolosserbrief, der Hymnus des aus dem Kolosserbrief, ein Christuslob. Und wir sprechen dieses Lob in ganzen Versen und im Wechsel und in zwei Gruppen. Die Gruppe, die am Ambo, dem Ambo zugewandt ist, dem Lesepult, beginnt.
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung.
Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist.
Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften.
Und Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.
Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde.
Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei.
Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte.
und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Aus diesen Weihnachtstagen kommen wir erfüllt, nachdenklich, bewegt, großer Gott. Und heute stimmen wir noch einmal ein mit den Engeln von Bethlehem, um dein Lob zu singen und dir zu danken, dass du zu uns so nahe gekommen bist in unser Leben, in all die Bereiche unseres Daseins, die im Argen liegen, wahrer Mensch unter Menschen, großer Horizont unseres Lebens, Gott bei uns in unserer Endlichkeit. Und auch jetzt, so vertrauen wir, berührst du unser Herz, schenkst uns Freude und Mut, lässt uns hineinfinden in die Musik, die dich lobt und ehrt. Dich bitten wir jetzt um die Weisheit, die wir brauchen für unsere Wege, für die Dinge, die wir dir in der Stille und in unserem persönlichen Gebet sagen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium nach Matthäus. Ich lese in den Worten der Neuen Genfer Übersetzung. Und dort heißt es zur Geburt Jesu in den Versen 18 bis 25: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext für diesen zweiten Weihnachtstag müssen Sie nicht auswendig lernen oder sich unter der Woche immer wieder zu Gemüte führen. Vielleicht sollte die Hospitalkirchengemeinde sogar einen Preis ausgeben für diejenige oder denjenigen, die diesen Text nach der Lesung auswendig und wörtlich richtig wiedergeben können. Ein Restaurantbesuch müsste auf jeden Fall drin liegen. Aber vielleicht gibt es unter uns auch Menschen, die mit der Geschichte des Volkes Israel und mit der Abfolge der Generationen so vertraut sind, dass sie ohnehin aus dem Stand aufsagen könnten, wie eines zum anderen gehört und welche Geschichte und Geschichten sich hinter jedem der folgenden Namen verbirgt. Der fleißige Matthäus listet sie in seinem Evangelium gleich am Anfang auf, zur Darstellung des Stammbaums Jesu und zum Auftakt seines Evangeliums. Das beginnt in Matthäus 1, Vers 1, nämlich so. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon. Sind Sie noch dabei? Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia, Abia zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor. Asor zeugte Zadok. Zadok zeugte Achim. Achim zeugte Eliud. Eliud zeugte Eleazar. Eleazar zeugte Matan. Matan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der heißt Christus. Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Bestimmt haben Sie mitgezählt und hoffentlich, liebe Gemeinde, konnten sie insgesamt gut folgen. Nun weiß ich nicht, was Sie persönlich von Stammbäumen halten. Vielleicht hängt einer von Ihnen zu Hause im Wohnzimmer oder in der Diele. Irgendwie geht es ja um unsere Identität, um unser Woher und Wohin. Möglicherweise haben Sie selber schon geforscht in privaten und öffentlichen Archiven und sind Urahnen, deren Sprösslingen, Schwägern und Schwiegern und deren Vorfahren auf die Spur gekommen. Ganz ungefährlich ist das nicht immer und vor familiären Überraschungen ist man nicht gefeit. Der Dresdner Dos Grünbein erzählt, wie er auf Vorfahrensuche ein ganzes Jahr lang mit seiner jüngsten Tochter Stunde um Stunde im Affenhaus verbrachte und Primatenforscher spielte. Die große Verlockung sei gewesen, unseren Urahnen in die Augen zu sehen und dann seinerseits den prüfenden Blick der Primaten auszuhalten. Es sei sehr ernüchternd gewesen, dass nicht die muskelbepackten Gorillas oder die wendigen Schimpansinnen und Schimpansen unsere nächsten Verwandten seien oder wenigstens die hintersinnigen Orang-Utans, sondern nach wissenschaftlichen Genomvergleichen die Bonobos, Zwergschimpansen, untersetzte, haarige, tiefschwarze Wesen, Kreaturen auf halbem Weg zwischen Menschheit und dem Rest des Zoos. Die meisten Besucherinnen und Besucher gingen achtlos an ihnen vorbei, als fürchteten sie den Blick in den Spiegel. Aber wer diese kleinen Nächstverwandten bei ihrem Treiben beobachte, bei ihrem Spiel, ihrer Anmut, bei ihrem sozialen Zusammenhalt, der habe fast so etwas wie einen Blick in eine bessere Zukunft. Zurück zur Bibel, zu den Namen und zu Jesus-Stammbaum nach Matthäus. Nach Matthäus, denn es gibt noch einen weiteren Stammbaum im dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dieser sieht allerdings ganz anders aus und beginnt auch nicht bei Abraham, sondern bei Adam oder genauer bei Gott selbst. Dort haben wir 78 Generationen, aber es taucht kein einziger Frauenname auf, obwohl Lukas die Frauen im Blick auf das Christentum in der Regel deutlicher würdigt als die anderen Evangelien. Nun ist die Tatsache, dass es in den Evangelien Stammbäume und Genealogien gibt, alles andere als eine Besonderheit. Stammbäume von Herrschenden, von Städtegründern, sogar von Göttinnen und Göttern finden wir in Hülle und Fülle. Im Hintergrund liegt stets das Anliegen, die Begründung des eigenen Daseins in den Anfängen zu finden. Ich bin da, weil meine Vorfahren da waren, weil sie ein Existenzrecht hatten, weil sie bedeutend waren, weil sie dies oder jenes geleistet haben. Und meine eigene Existenz ist noch ganz erfüllt von der Würde dessen, was ich von dort her mitbringe. Auch wenn das manchmal ein ungedeckter Scheck ist. Umso größer die Hypothek derer, die dergleichen nicht vorzuweisen haben oder hatten. Jesus aber hat es, sagt das Matthäusevangelium. Es lehnt sich, um das zu zeigen, deutlich an die Stammbäume im ersten Teil der Bibel an. Im fünften Buch Mose haben wir das eindrucksvolle Generationenregister von Adam bis Noah mit den imposanten Lebensdaten wie jenen des Methusalem, dem stattlichen 969 Jahre Lebenszeit zugerechnet werden. Matthäus will damit sagen, Jesus ist nicht nur ein Nachkomme Davids und steht bis in seine Anfänge hinein in der Kindschaft Abrahams. Dieses Generationenregister will zugleich zeigen, dass der Bezugsrahmen der Geschichte Jesu der erste Teil der Bibel ist. Jesus ist nicht zu trennen von der Geschichte Israels und von den Verheißungen an das Gottesvolk. Matthäus will damit die Hauptfigur seines Buches vorstellen und ihr Erscheinen in die Weltgeschichte hineinschreiben, in einen großen, bedeutsamen, heilsgeschichtlichen Bogen, der von Abraham über David bis eben hin zu Jesus Christus reicht. Er will zeigen, dass alles seine Ordnung hat mit der Geburt Jesu, auch wenn sie von Herodes bedroht ist, auch wenn das nichts anderes als die Vorwegnahme seines Todes ist. Die Aufteilung des Stammbaums in 3x14 Generationen von Abraham bis David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und von dort bis zu Christus greift die Anfänge, den Höhepunkt und den Tiefpunkt der Geschichte Israels heraus. und natürlich deren Ziel in der Ankunft Jesu. Es soll sichtbar werden, dass sich das Handeln Gottes in einem glasklaren Zeitplan vollzieht. So will Matthäus zeigen, dass Jesus die Erfüllung der messianischen Verheißung ist, die einst an den König David ergangen ist. Der Messias soll aus dem Haus Davids kommen. Aber nun kommen die Probleme. Bereits hier bemerken wir, dass dieses Anliegen nicht ganz funktioniert. Einmal, weil der Beginn des Stammbaums nicht bei David, sondern bei Abraham ist, dem Urvater aller glaubenden und vertrauenden Menschen. Und dann, weil die Linie zu David, zum Haus Davids, zu der messianischen Verheißung nicht wirklich aufgeht. Sie läuft nämlich über Josef, nicht über Maria. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Der Bezug zum Haus Davids spiegelt eine Brechung, die insgesamt über den Geburtserzählungen Jesu und in der Nebenrolle Josefs liegt. Jesus passt sich nicht einfach hinein in die Geschichte und in die Geschichten Israels, so wie diese Geschichten selber nicht ganz passförmig sind oder so, wie es die Freundinnen und Freunde der Stammbäume aller Zeiten gerne hätten. Der Stammbaum und damit die Ahnherrschaft Jesu hat Ecken und hat Kanten und hat auch trübe Stellen. Paul Gerhardt im Jahr 1653. Am Anfang dachte ich, ein Stammbaum sei so etwas wie ein Tannenbaum. Ein Baum mit Schmuck aus alten Kisten. Manche Kugeln gehen kaputt, zerbrechlich wie sie sind. Manche Engel sind hässlich und robust und überleben alle Umzüge. Jedenfalls war ein Tannenbaum der einzige Familienbaum, den wir hatten. Er wurde jedes Jahr neu gekauft und dann weggeschmissen, einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich hatte gedacht, man braucht nur von diesen paar Menschen zu erzählen, die zufälligerweise meine Verwandten waren. Und schon hat man das ganze 20. Jahrhundert in der Tasche. Manche aus meiner Familie waren geboren, um ihren Berufungen nachzugehen, in dem hellen, aber nie ausgesprochenen Glauben, sie würden die Welt reparieren. Andere waren wie vom Himmel gefallen. Sie schlugen keine Wurzeln, sie liefen hin und her, kaum die Erde berührend und blieben in der Luft wie eine Frage, wie ein Fallschirmspringer, der sich im Baum verfängt. In meiner Familie gab es alles, hatte ich überheblich gedacht. Einen Bauern, viele Lehrer, einen Provokateur, einen Physiker und einen Lyriker. Vor allem aber gab es Legenden. So erzählt die aus einer jüdisch-ukrainischen Familie stammende und in Deutschland lebende Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Katja Petrowskaja in ihrer Erzählung Vielleicht Esther. Es ist eine berührende Suche nach der eigenen Familiengeschichte, nach ihrer Großmutter, die vielleicht Esther hieß, die im Zusammenhang des Völkermords der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung von Kiew verschleppt und ermordet wurde. Es ist die Suche nach dem Guten in unserer eigenen Lebensgeschichte, die über die Legenden, auch über die persönlichen Legenden, die wir uns erzählen, hinaus Halt geben. Was gibt uns das Recht, da zu sein, wenn wir auf unsere Geschichte, auf die Geschichte der vergangenen Generationen, auch unserer persönlichen Vorfahren sehen? Liebe Gemeinde, wer sich ein wenig weiter hinein vertieft in den Stammbaum Jesu bei Matthäus, die und der werden merkwürdige Beobachtungen machen. Zu den Vorfahren Jesu gehört nicht nur Abraham und David und ein paar andere starke Gestalten in der Geschichte Israels. Auch die verlorenen Figuren gehören dazu. Mit dem babylonischen Exil bricht die Kette plötzlich einmal ab. Und dann sind da die Frauen, Rahab, eine Prostituierte ist dabei. Im Zusammenhang der Erzählung von der Einnahme und Zerstörung Jerichos durch die Israeliten ist sie die couragierte Frau, die zwei von Josua gesandte Kundschafter in ihrem Haus versteckt und rettet. Und Tamar und Judah sind dabei, eine Liaison zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter. Und David und Batseba, es geht um Mord und um Ehebruch. Und Ruth ist dabei, eine moabitische Fremde und schließlich Einwanderin. Und es gibt unter den Vorläuferinnen und Vorläufern Jesu manche andere Figur und Gestalt, die nicht den Erwartungen von heiligen Stammbäumen entspricht. Es ist bunt, es ist wild, es ist so überraschend, um noch einmal auf das Grünbein zurückzukommen, wie die Einsicht, dass nicht die Gorillas, nicht die Orang-Utans, die großen Helden also unsere Vorfahren sind, sondern vielleicht die kleinen, verspielten, manchmal tragischen, manchmal komischen Lebensgeschichten und dass vielleicht dort die Perspektive einer menschlichen Zukunft liegt. Nicht bei den Zaren, nicht bei den Kaisern. Und wenn wir noch näher hinsehen, dann werden wir uns in diesen Weihnachtstagen auch fragen müssen, wer im Stammbaum Jesu zu wem in Beziehung gesetzt wird. Jesus zur Vergangenheit oder die Vergangenheit zu Jesus? Vielleicht ist sogar beides der Fall, dass Jesus im großen Bogen der Geschichte Israels und der Menschen, mit denen er verbunden wird, seine geschichtliche und heilsgeschichtliche Legitimation hat. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt, dass Jesus erst dieser Geschichte einen Sinn gibt, dass er diese Geschichte auf eine besondere Weise adelt, dass er, dieser zerbrechliche Mensch, dieser Galiläer, der mit den Geschichtsvorstellungen und Fantasien einer religiös sauberen Welt in Konflikt kommt und der dann getötet wird, dass er unsere menschliche Linie von Adam bis heute wieder menschlich macht und sie öffnet für alle Seiten unseres Menschseins, dass er sie wieder mit Gott verbindet. Das, so meine ich, wäre eine schöne und eine heilsame Botschaft an Weihnachten, dass wir alle verwandt sind im Menschlichen, dass wir um Jesu Christi willen und um dieses Kindes willen, um der Menschwerdung Gottes willen in diesem Kind, alle Kinder Gottes sind, dass das unsere eigentliche Genealogie und unsere eigentliche Herkunft ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, dieser besondere weihnachtliche, menschliche Friede, der herabsinkt in die verlorenen Momente dieses Lebens, dieser Friede bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Menschen, dessen Geburtstag wir jetzt feiern, in Christus Jesus. Amen. beten, halten Fürbitte und wir antworten auf die Bitten mit dem Kehrvers Gloria in Excelsis Deo. Die Orgel stimmt's an und wir stimmen gleich mit ein.
Inmitten der vielen Kräfte und Bewegungen, die unser Leben bestimmen, großer Gott, gewährst du uns Heimat, Schutz und Obdach in deiner Geschichte. In deiner Geschichte mit dem Volk Israel, in der Geschichte Jesu Christi mit dir, in der Geschichte der Schwestern und Brüder, die in seiner Nachfolge leben. Dafür danken wir dir von Herzen und singen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
An diesem Morgen bitten wir dich für die Heimatlosen, für Menschen, die nicht wissen, was sie wert sind, die um ihre Würde ringen, die verloren durch ihre Geschichte ziehen, die einen Halt suchen für ihre Existenz. Wir denken an die in sich selbst Heimatlosen. Wir denken besonders und von Neuem an die Menschen auf der Flucht, an die vom Krieg erschütterten Frauen, Kinder, Männer, Junge, Alte. Wir denken an das Unheil, das diese zerstörerische Kraft hat, die sich auch in unserem Leben zeigt. Hilf uns doch, die Dinge zu sehen, die unserem Leben Schönheit und Güte und Freundlichkeit und Anteilnahme verleihen. Lass sie uns weitergeben an die, die im Dunkeln gehen. Lass uns deine Güte und Menschenfreundlichkeit weitersagen und singen.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Es gibt so vieles, für das wir in diesen Tagen zu beten haben. Wir denken an die Menschen in den vielen anderen Konfliktzonen dieser Erde. Wir beten für die Menschen in China, die von Neuem von der Pandemie erschüttert sind. Beten für Menschen und Regionen, die in Armut geraten sind, wo Ernten, deren Erträge nicht ausreichen, um diese winterliche Zeit zu überstehen. Wir beten für Menschen, die mit Sorgen in diesen Jahreswechsel gehen. Beten auch für uns als Kirche, dass wir diese Botschaft von der Menschwerdung Gottes in Offenheit und Weite bezeugen und den Mut haben, dazu zu stehen. Heute denken wir an die Menschen, die durch diese Weihnachtstage in Krankheit und in Sorgen gegangen sind. Wir beten für die Familien, die Mühe hatten, sich wieder zu finden. Wir bitten dich um deinen Frieden für uns und für diese Welt und singen dein weihnachtliches Lob.
Gloria, Gloria,
Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir danken ganz herzlich für die Kollekte am gestrigen ersten Feiertag, die für Brot für die Welt reserviert war. 213,45 €. Ganz herzlichen Dank. Die heutige Kollekte erbitten wir wieder für unsere Aufgaben als Gemeinde in der City, die neben gottesdienstlichen, seelsorgerlichen, diakonischen und kulturellen Aufgaben auch die bauliche Instandhaltung der Kirche umfasst. Und dazu gehört auch die Orgel, die unter anderem mit ihrer Unterstützung soweit in Ordnung gehalten werden kann, dass wir uns immer wieder erfreuen können. Vielen Dank. Dann habe ich die Veranstaltung mal nach Orten sortiert. Nehmen Sie bitte Ihr Liturgieblatt auf jeden Fall mit, steht ganz viel drin, ganz Wichtiges. Also, jetzt erstmal am Freitag, Silvester, um 22 Uhr gibt es hier in der Hospitalkirche ein Silvesterkonzert mit Lesungen. Und zwar gibt es 10 Ideen für eine bzw. meine bessere Welt. Genaueres sehen Sie im Liturgieblatt. Dann am Sonntag, den 1. um 18 Uhr aber erst, gibt es den Gottesdienst am Neujahrstag mit anschließendem Ständerling auf Schwäbisch. Und am Sonntag, den 8. ist wiederum hier dann aber wieder regulär um 11 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Renninger. Und am Mittwoch drauf ist wieder Mittagsmusik. Dann ist am anderer Ort jetzt, in der Leonhardskirche, am Donnerstag, dem 29. Dezember um 17 Uhr die Verabschiedung von Pfarrer Christoph Doll. Und am Freitag, dem 6.1., allerdings um 10 Uhr in der Leonhardskirche, ein ökumenischer Epiphanias-Gottesdienst mit der Leonhardsgemeinde, der altkatholischen Gemeinde und unserer Hospitalkirchengemeinde. Den Gottesdienst halten Pfarrer Christopher Sturm von der altkatholischen Gemeinde und Pfarrer Eberhard Schwarz. Es findet also kein Gottesdienst in der Hospitalkirche statt, wie das noch im Gemeindebrief steht. Also alles in der Leonhardskirche und dann schon um 10. Und dann noch etwas weiter, aber mindestens genauso wichtig, am Mittwoch, dem 18. Januar, findet im Rathaus die zweite Stuttgarter Zukunftsrede statt. Und was dazu an Einzelheiten ist, lesen Sie es. Es ist eine ganze Seite und interessant und vor allen Dingen, wer teilnehmen möchte, vor allen Dingen im Rathaus, der muss sich, glaube ich, ziemlich bald drum bemühen. Vielen Dank.
Sehr, sehr herzliches Danke an die Musizierenden, an Anna-Maria Wilke. Sie ist ganz spontan dazu gekommen, an Jürgen Klenk und an Michael Sattelberger. Vielen, vielen Dank. Wir haben die Möglichkeit, Sie jetzt noch zum Abschluss des Gottesdienstes nach dem Segen noch einmal zu hören. Und wenn Sie Zeit haben, das wäre sehr schön, können wir uns zum Kaffeetrinken drüben im Foyer etwas aufwärmen. Und zum Reden natürlich. Wir bitten Gott um den Segen. Und singen zuvor, freuet euch, ihr Christen alle, mit den beiden Halleluja-Strophen. Geht in diese Woche zwischen den Jahren, geht in diese weihnachtlichen Tage, geht in diese besondere Zeit mit dem Vertrauen auf den Zuspruch des Segens Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.